Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Das Fischsterben in der Oder beschäftigt uns. Peter Sawicki schildert gleich, wie weit die Ursachensuche in Polen gediehen ist. Dann blicken wir zurück auf die Jahrhundertflut in Sachsen. Was hat sich beim Hochwasserschutz im Müglitztal getan, 20 Jahre danach? Methan und Klima. Es gibt neue Methoden, die Emissionen aus Mülldeponien zu messen. Ein Gespräch mit Dr. Martin Reiser von der Universität Stuttgart. Noch 50 Tage bis zum Beginn der Heizperiode. Verbände äußern sich zur Energieeffizienzpolitik. Und im Verbrauchertipp dann lange Lieferfristen. Wann sind Preiserhöhungen möglich? Die Suche nach den Ursachen für das große Fischsterben in der Oder läuft auf Hochtouren. Wasserproben haben eine erhebliche Quecksilberbelastung, aber auch ungewöhnlich hohe Sauerstoffwerte gezeigt. Polnische Behörden sprechen von einer gewaltigen Umweltkatastrophe, deren Ursache in der Industrie zu finden sein könnte. Der WWF Deutschland kritisiert, dass es offenbar keine Warnmeldungen aus Polen gab. Peter Sawicki in Warschau. Wie weit ist die Ursachenforschung inzwischen gediehen?
Also noch nicht allzu weit, muss man sagen. Bisher gibt es im Prinzip eine nach wie vor große Bestandsaufnahme. Die bestand unter anderem darin, dass es gestern eine Pressekonferenz an einem kleinen Ort an der Oder in der Woiwodschaft Lebus gab. Der Vizeminister für Infrastruktur war da vor Ort, auch der Chef des teilstaatlichen größten Wasserunternehmens in Polen. Und die sprachen von einer massiven Umweltkatastrophe. 10 Tonnen tote Fische seien bisher aus der Oder geborgen worden, wobei es auch Medienberichte gibt, die Augenzeugen zitieren, wonach auch tote Biber bereits gesehen worden seien, dass auch Vögel möglicherweise eben beeinträchtigt seien, weil sie eben tote Fische gegessen hätten. Und diese Katastrophe, sie habe am 26. Juli wohl begonnen in einem Ort nahe Breslau, was deutlich weiter im Landesinneren liegt, in der Woiwodschaft Niederschlesien. Und die genaue Ursache, darum geht es ja derzeit als Kernfrage, die bleibt bisher unklar. Man zitiert hier sehr ausführlich die deutschen Medien, wonach eben Quecksilber eine Ursache sein könnte. Darüber gibt es hier bisher keine Erkenntnisse. Spekuliert wird, dass der Stoff Mesithylen eine Ursache sein könnte. Das wird ja als Lösungsmittel für Harze oder auch für organische Synthesen verwendet. Aber da gibt es keine genauen Erkenntnisse, auch was den Ort angeht, wo man da sozusagen genauer suchen könnte. Es wird über den Gleiwitzer Kanal in Südwestpolen spekuliert, aber es bleibt da vieles im Unklaren. Das Wasserunternehmen, das größte Wasserunternehmen in Polen, das warnt zumindest, dass man bis auf Weiteres den Fluss Oder auf polnischer Seite generell nicht betreten sollte.
Erste Hinweise auf eine mögliche Vergiftung sollen ja schon vor mehreren Tagen vorgelegen haben. Wenn das so ist, warum wurden sie ignoriert?
Ja, das ist eine weitere Kernfrage, der jetzt nachgegangen wird. Denn was man bisher offenbar weiß, ist, dass es eben am 26., auch am 27. Juli erste Hinweise an das Wasserunternehmen gegeben habe über tote Fische. Dieses Unternehmen ist auch für die Instandhaltung der Wasserqualität zuständig. Und man habe dann, so wurde gestern gesagt, diese Information an lokale Umweltbehörden, auch an die Polizei weitergereicht. Aber es wurden offenbar eben keine Maßnahmen rund um den Fluss danach ergriffen. Und es mehrten sich dann weiter Berichte über neue Funde toter Fische an anderen Stellen der Oder. Eine Oppositionspolitikerin sagt, sie habe in der Zwischenzeit dann auch offiziell eine Anfrage an die Regierung gestellt, was in der Oder vor sich gehe, keine Antwort erhalten. Und so sind eben 2 Wochen vergangen, in der zum Beispiel auch Menschen in der Oder weiter geangelt haben, wo der Tourismus rund um den Fluss weitergegangen ist. Und es besteht der Vorwurf, dass es zum einen eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen Behörden gegeben habe, dass auch das Infrastrukturministerium, das dem Wasserunternehmen übergeordnet ist, mindestens zu behäbig gewesen sei. Und das ist eben eine Sache, die jetzt aufgeklärt werden muss. Gestern konnte man sozusagen auch da nichts Konkretes von der Regierungsseite aus zur Kenntnis bzw. veröffentlichen.
Noch ganz kurz zum Schluss, wann kann man mit neuen Erkenntnissen rechnen?
Die Regierung sagt zeitnah, wohl in den kommenden Tagen. Es sei auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft auch eingeschaltet worden, die da jetzt ermittelt. Die Laborproben gehen wahrscheinlich auch am Wochenende weiter. Die Rede ist jetzt davon, dass frühestens am Sonntag erste Erkenntnisse konkret zu der Todesursache der Fische möglicherweise vorliegen werden. Aber auch das ist derzeit noch nicht ganz klar. Und die Kritik an der Behäbigkeit bei dieser ganzen Sache, die geht hier weiter.
Danke, Peter Sawicki. Danke nach Warschau. Österreich, Tschechien, Deutschland und hier vor allem Sachsen. Auf den Tag genau 20 Jahre sind seit der großen Flutkatastrophe dort vergangen. 21 Menschen starben damals. Großräumig zerstörten die Wassermassen Gebäude, Straßen und Schienen. Fast genau ein Jahr und ein Monat sind seit einer weiteren Jahrhundertflut genannten Katastrophe vergangen, der im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und in Teilen Nordrhein-Westfalens. Wiederaufbau und Hochwasserschutz war und ist hier wie dort Thema. Sachsen hat Milliarden investiert und manch ein Flutgebiet ist inzwischen deutlich besser gesichert. Etwa das Müglitztal im Erzgebirge, wo die Flut am 12. August 2002 ihren Anfang nahm. Alexandra Gerlach berichtet.
Als Müglitz, Weißeritz, Elbe und Mulde über die Ufer traten und zu reißenden Flüssen anschwollen, rissen sie Steine, Bäume, Autos und ganze Häuser mit. Am Ende betrugen die Schäden an den staatlichen und kommunalen Infrastruktureinrichtungen rund 4 Milliarden Euro. Fast 1600 Brücken und andere technische Bauwerke waren beschädigt oder zerstört. Rund 11.000 Unternehmen waren von Flutschäden betroffen. Von den 11,6 Milliarden Euro Gesamtschadenssumme in ganz Deutschland entfielen 8,6 Milliarden allein auf Sachsen. Wehrleiter Thomas Flasche aus Glashütte im Müglitztal war damals 24 Jahre alt und im schwer zerstörten Schlottwitz im Einsatz. Sein Schlüsselerlebnis in jener Nacht?
Dass es keine Straße mehr gab. Ich stand dann auf der Bahnbrücke in Schlottwitz und musste mich erstmal orientieren, wo bin ich überhaupt. Also die Straße war de facto nicht mehr existent, es war wie ein großes Flussbett. So kann man sich das vorstellen.
Sehr schnell nach der Flut begann der Wiederaufbau. Eine provisorische Transportstrecke musste schnellstmöglich geschaffen werden, um Aufräumarbeiten und Reparaturen sowie Neubau der Infrastruktur voranzutreiben.
Ich kann mich erinnern, ich bin damals aus Müglitztal runtergefahren und zur Erneuerung der Bahnstrecke waren da irgendwie 27 Bagger im Einsatz, die dort diese Bahnstrecke wieder hergerichtet haben. Und ja, eine Normalität, dass man sagt, so, es ist alles vorbei, das hat sehr, sehr lange gedauert, weil diese Wunden waren ja sehr, sehr lange noch zu sehen. Ne?
Heute, 20 Jahre danach, ist nichts mehr zu sehen von den damaligen Verwüstungen. Es ist Gras gewachsen über die Grundstücke der 11 Häuser, die im ehemaligen Ortskern von Wesenstein von den Fluten weggerissen wurden und danach nicht mehr aufgebaut werden durften. Darüber sei heftig gestritten worden, erinnert sich der knapp 80-jährige Gottfried Köhler, der aus dem hochgelegenen Nachbarort Burkhardswalde stammt und damals als Helfer vor Ort war.
Stehen geblieben ist das Gemeindehaus, wo jetzt der Bürgermeister residiert drin. Das ist also stehen geblieben und das Nachbarhaus. Und aber alle anderen, die also sozusagen zur Hälfte oder auch gänzlich weggerissen waren, die durften nicht wieder neu bauen.
Hier im alten Wesensteiner Dorfkern befindet sich jetzt ein kleiner Park und eine Erinnerungstafel. Daneben plätschert friedlich die Müglitz in ihrem steinigen, neu ausgebauten und befestigten Bett. Sachsenweit wurden seit 2002 rund 3,3 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Allein 70 Millionen gingen in den Ausbau des Müglitztals. Unter anderem in den Bau eines Staubeckens oberhalb des Tals, das 15 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. Außerdem wurde das Flussbett der Müglitz verbreitert, Böschungen gesichert, Mauern erhöht und Überflutungsflächen erweitert. Wehrleiter Thomas Flasche, der im Uhrmacherort Glashütte auch stellvertretender Bürgermeister ist, zieht eine weitgehend positive Bilanz für seine Gegend.
Also ich denke, die Bürger fühlen sich allgemein sicherer durch den Hochwasserschutz, weil es ja eigentlich seit 2013 auch jetzt keine größeren Ereignisse gegeben hat. Und 2013 hat auch wirklich alles das funktioniert, was 2002 angeschoben wurde.
Landesweit gesehen fällt die Bilanz nicht ganz so positiv aus. Es fehlt vor allem an Überflutungsflächen entlang der großen Flüsse wie Elbe und Mulde. Wolfram Günther vom Bündnis 90 Die Grünen ist Umwelt- und Landwirtschaftsminister der schwarz-rot-grünen Regierung im Freistaat Sachsen. Schon vor 8 Jahren mahnte er:
Es waren mal 49 Deichrückverlegungen geplant, mit ursprünglich 7500 Hektar, die man schaffen wollte.
Doch von diesem Ziel ist der Freistaat weiterhin sehr weit entfernt. Von den geplanten 7500 Hektar Überflutungsfläche, die den Flüssen bei einer Flut mehr Raum geben und Zerstörungen verhindern könnten, wurden bisher nur gut ein Fünfzehntel umgesetzt. Das kritisiert auch der Umweltverband BUND Sachsen. Doch die Ausweitung der Flächen stößt an Grenzen. Vielfach befinden sich die benötigten Flächen in Privathand. Manchmal gibt es auch, wie etwa in der sächsischen Schweiz, einfach schlicht keinen Platz entlang des Flusses. Also setzt man verstärkt auf den Ausbau der Flutmauern und der Dämme. Deutlich verbessert wurden seit 2002 die Warn- und Messsysteme sowie die Meldeketten- und Sirenenwarnsysteme. Die Landeshochwasserzentrale in Dresden bündelt die Daten und hilft damit im Falle eines Falles bei der Koordinierung der Rettungs- und Räumeinsätze. Der Hochwasserschutz bleibt eine Generationenaufgabe. Das ist Konsens.
Was sich 20 Jahre nach der großen Flut in Sachsen getan hat, schilderte Alexandra Gerlach. Methan ist eines der wesentlichen klimawirksamen Gase. Es wird vor allem beim Fördern von Gas und Öl frei, in der Tierhaltung und es entweicht aus Mülldeponien. Methan soll ursächlich für ein Viertel der menschengemachten Erderwärmung sein. Eine Studie, die diese Woche in der Zeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, zeigt, dass mithilfe von Satellitendaten ermittelt werden kann, wie viel Methan aus Müllhalden entweicht. Am Beispiel von 4 großen Deponien in Indien, Pakistan und Argentinien ergab sich, dass die Methanemissionen dort 1,5 bis fast 3-mal so hoch ausfallen wie zuvor vermutet. Dr. Martin Reiser leitet den Arbeitsbereich Emissionen am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart. Ich fragte ihn am Vormittag, welche Bedeutung er der neuen Methanermittlungstechnik mit Satellitendaten beimisst.
Die Methode mit Messungen von Satelliten hat meiner Meinung nach eine sehr große Bedeutung, weil die Satelliten einfach den globalen Überblick haben und sozusagen im Vorbeifliegen solche Quellen und solche Ausstöße von Methan ermitteln können.
Wie kommt es denn dazu überhaupt, dass sich Methan auf Mülldeponien bildet?
In Mülldeponien wird ja Abfall abgelagert, der auch sehr große organische Anteile hat. Und da über die Zeit in Mülldeponien kein Sauerstoff mehr vorhanden ist, wachsen Bakterien, die aus dieser Organik Methan erzeugen.
In großen Teilen der Welt werden ja alle Arten von Abfall einfach aufgehäuft. Es mangelt am Deponiemanagement. Welches Ausmaß hat das Methanproblem denn bei uns in Deutschland und in der EU?
In Deutschland wird schon seit Jahrzehnten das Augenmerk auf die Deponiegasbildung gelegt und auch durch Regelungen die Emission von Methan aus den Deponien verhindert bzw. reduziert. Und da hat Deutschland schon ganz gute Fortschritte gemacht auf diesem Gebiet, einfach weil seit 2005 auch kein organischer Abfall in Deutschland mehr deponiert wird. In der EU besteht seit 2009 eine Pflicht zur Gaserfassung und somit wird auch hier kontrolliert, dass Methangas aus den Deponien nicht ungehindert entweicht.
Sie verfolgen an der Universität Stuttgart ja einen anderen Ansatz als den eben erwähnten mit der Nutzung von Satellitendaten. Sie verwenden eine Schwerlastdrohne. Was kann die denn?
An der Schwerlastdrohne hängt ein recht empfindliches Messgerät zum Nachweis von klimarelevanten Gasen. Und wir befliegen große Flächenquellen, wie eben auch Deponien, mit diesem System und messen sozusagen entlang eines Zauns um die Quelle die Methankonzentration und können daraus dann lokal für diesen Standort die emittierte Masse an Methan errechnen.
Was ist denn dabei bisher herausgekommen, was die Qualität oder die Klimarelevanz der Mülldeponien in Deutschland betrifft?
Also große Deponien in Deutschland melden ja die von ihnen emittierte Methanmenge an das Umweltbundesamt. Und an kleinen Standorten, an denen wir messen, können wir sehen, dass auch die immer noch zu einer Emission beitragen. Das heißt, wenn bei großen Deponien schon gute Erfolge erzielt werden konnten bezüglich der Reduzierung der Methanemissionen, müssen wir in Deutschland auch ein wenig diese kleinen Standorte noch im Blick haben. Möglicherweise ließe sich ja sogar auch das Methan, das dort entweicht, immer noch nutzen und wir könnten daraus gerade in der Zeit, in der das Gas knapp ist, auch noch irgendwelche Vorteile ziehen.
Sehen Sie jetzt einen Vorteil Ihrer Methode gegenüber der mit den Satellitenmessdaten oder sind das unterschiedliche Anwendungsgebiete, was die Größe der Deponien betrifft zum Beispiel?
Also die Deponien, an denen wir messen, emittieren, weil sie schon alte Deponien sind, irgendwo in der Größenordnung von wenigen Kilogramm pro Stunde. Die Deponien, die aus dem Satellit erfasst werden können, müssen schon deutlich größere Emissionen aufweisen, damit die Satellitenmessungen da wirklich erfolgreich sein können. Deshalb meine ich, eigentlich ergänzen sich diese Methoden irgendwie ganz gut.
Soweit Martin Reiser von der Universität Stuttgart über Methanmessungen bei Mülldeponien. Wir schwitzen, aber jetzt im Hochsommer ist die kommende Heizperiode so präsent wie in keinem Jahr zuvor. Während die Energiepreise steigen, werden Unternehmen, öffentliche Hand und Privathaushalte zum Sparen und zum Schmieden von Sparplänen aufgerufen. Wie wir kurzfristig, aber auch auf längere Sicht unabhängiger von fossilen Energien und deren Lieferanten werden können, war heute Vormittag Thema einer gemeinsamen Pressekonferenz verschiedener Verbände aus den Bereichen Verbraucherschutz, Umwelt und Energieberatung. Wie steht es 50 Tage vor Beginn der Heizperiode um die Energieeffizienz? Daniela Siebert mit Antworten der Verbandsvertreter.
Schädlich und irritierend findet Christian Noll von der DNEF die bisherige Energieeffizienzpolitik der Bundesregierung. Er ist Geschäftsführer des Vereins Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Seine Kritik im Zeitraffer:
Die Bundesregierung ist leider weitgehend tatenlos. Die Ampel schiebt Energieeffizienz auf die lange Bank. Die Bundesregierung hinkt hinter ihren eigenen Zielen nicht nur hinterher, sie handelt ihnen sogar zuwider.
Die Bundesregierung hat der Energieeffizienz aus seiner Sicht in mehrfacher Hinsicht einen Bärendienst erwiesen, etwa mit der Kürzung von Mitteln für die Gebäudesanierung und der Aufweichung des Gebäudeenergiegesetzes. Ein Energieeffizienzgesetz sei zwar angekündigt, aber noch nicht da. Besser wäre aus Nolls Sicht
ein wirklich historisches Energiesparpaket. Auch das hat die DNEF bereits im März vorgeschlagen, weil es gibt sehr viele Maßnahmen, die schnell umsetzbar sind und sehr viel bringen. Es ist natürlich der ganze Bereich Heizungsoptimierung, also Einstellung von Heizungsanlagen bis hin zum Pumpentausch. Da müssen die Verordnungen jetzt kommen. In der Industrie ist es sicher das ganze Thema Abwärmenutzung und im Bereich der Gebäudesanierung einfache, schnell umsetzbare, kostengünstige Dämmverfahren, gerade eben bei den schlechtesten Gebäuden, Dämmung von obersten Geschossdecken, von Hohlräumen in Wänden.
Unzufrieden mit dem Kurs der Bundesregierung ist auch Benjamin Weißmann, Geschäftsführer des Energieberaterverbandes GIH. So spricht er von einem Wärmepumpen-Hype. Dafür müsste ein Haus aber mindestens teilsaniert sein und eine artgerechte Lösung eingebaut werden. Besser sei es, erst die Gebäudehülle zu optimieren und dann die Heizung anzupassen.
Diese Einzelmaßnahmen wie die Wärmepumpe werden mit bis zu 40% gefördert. Auf der anderen Seite, wenn man Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle durchführen will, zum Beispiel neue Fenster, neue Türen oder sein Haus dämmen will, gibt es da nur 15-20%. Das sehen wir als zu niedrig an.
Schlimmer noch, viele wichtige Fördermittel habe die Bundesregierung in den letzten Monaten stark reduziert oder sogar ganz gestrichen, kritisiert der Energieberater. Etwa für Effizienzhäuser. So wanderten viele gute Konzepte seiner Zunft in die Mülltonne. Daher fordert Benjamin Weißmann von der Bundesregierung nicht zuletzt Planungssicherheit für die Berater sowie für Besitzer und Käufer von Immobilien. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV hat vor allem mittel- und langfristige Energieeffizienzmaßnahmen im Blick. Den Ausbau der erneuerbaren Energien, den Austausch alter Öl- und Gasheizungen und die Verbesserung der Gebäude. Für all das stimme die Finanzierung nicht zu, Engelke.
Wir fordern, dass die Finanzierung für die Komplettsanierung angehoben werden muss, dass die Zuschüsse für die Komplettsanierung angehoben werden müssen, dass die Einzelmaßnahmen für die Gebäudehülle ebenfalls angehoben werden müssen und unter anderem auch der Bonus für die Worst Performing Buildings.
Also für besonders schlecht gedämmte Gebäude. Als schnelle Energiesparmaßnahmen empfiehlt er, die Raumtemperatur zu senken, die Heizungen optimal einzustellen und die Vorlauftemperatur beim Warmwasser zu überprüfen. Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring fokussierte seine Kritik an der Energieeffizienzpolitik auf die Diskussion um eine längere Laufzeit der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. Das sei eine rechtlich unsichere Scheinlösung, argumentierte er, und bringe keine Vorteile, weil es deren Leistungskraft in diesem Jahr verringere, um sie ins nächste Jahr zu verlängern.
Den Strom, den diese drei verbliebenen Kraftwerke heute produzieren und dann im Streckbetrieb produzieren würden, könnte jetzt sofort eingespart werden, wenn wir alle zu Hause unsere Standby-Geräte abschalten würden. Das zeigt nochmal auf, wo denn tatsächlich auch die Potenziale zu Hause noch liegen, die auch gehoben werden können.
Unterschiedlicher Meinung sind die Experten bei der Frage Energieeffizienz freiwillig oder verpflichtend. Während Thomas Engelke vom VZBV für freiwillige Maßnahmen plädiert, bevorzugt Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring ordnungspolitische Regeln, etwa zum hydraulischen Abgleich von Heizungen.
Daniela Siebert fasste die Kritik verschiedener Verbraucher- und Umweltverbände an der Energieeffizienzpolitik der Bundesregierung zusammen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auf Möbel, Elektronikgeräte, Autos und vieles mehr muss man wegen weltweiter Lieferengpässe manchmal so lange warten, dass Schrank oder Fernseher schließlich teurer sein sollen als zuvor im Vertrag vereinbart. Denn Kaufverträge können eine Preisanpassungsklausel enthalten. Was in diesem Zusammenhang erlaubt ist und was nicht, hören Sie im Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Im Prinzip, betont Rechtsreferentin Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW, gilt bei jedem Kauf das alte Sprichwort.
Pacta sunt servanda. Das bedeutet, an geschlossene Verträge muss man sich halten. Unternehmen sind also nicht einfach so berechtigt, Preiserhöhungen an Kunden weiterzugeben.
Für Waren und Leistungen etwa, die innerhalb von 4 Monaten geliefert oder erbracht werden, sind Preiserhöhungen gesetzlich ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind lediglich sogenannte Dauerschuldverhältnisse wie Gas- und Stromverträge oder das Abonnement einer Zeitung. Bei Lieferfristen von absehbar mehr als 4 Monaten sollten VerbraucherInnen nach den Worten von Ivona Husemann genau ins Kleingedruckte schauen. Denn
ist die Lieferfrist mal länger, das ist häufig bei teureren Gegenständen oder eben bei Sachen, die angefertigt werden müssen, wie Küchen der Fall, dann gibt es da eine gesetzliche Regelung, die sagt, wenn die Lieferzeit mehr als 4 Monate beträgt, dann kann unter Umständen der Preis angepasst werden. Das geht aber eben nur in ganz engen Grenzen und das muss man auch vorher wissen. Das nennen wir Preisanpassungsklausel.
Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob diese Preisanpassungsklausel wirksam ist, sagt Rechtsreferentin Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Das heißt, Sie müssen benennen, unter welchen Umständen Preise angepasst werden können. Diese Bedingungen müssen auch in irgendeiner Form für VerbraucherInnen nachvollziehbar und zumindest auf eine Plausibilität überprüfbar sein.
Den Preis nach Vertragsabschluss mit Hinweis auf eine Anpassung an die Inflation anzuheben, ist nicht statthaft. Und Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW weist außerdem grundsätzlich darauf hin,
dass die Preiserhöhung nicht einfach mit höheren Kosten vom Vorlieferanten oder mit erhöhten Lohn- und Lagerkosten begründet werden darf.
Nur bei einer wirksamen Preisanpassungsklausel können Hersteller den Preis anheben. Nach den Worten von Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz aber auch nur in zumutbaren Grenzen.
Und schließlich ist natürlich wichtig, dass es auch eine Kostendeckelung gibt. Also, dass ich nicht willkürlichen und völlig unabsehbaren Preiserhöhungen ausgesetzt sein kann, sondern dass klar ist, es kann etwa 5% mehr werden oder 10% mehr werden, aber darüber hinaus nicht.
Rechtsreferentin Ivona Husemann macht die Grenze der Zumutbarkeit an einem Beispiel deutlich.
Wenn wir jetzt an ein Wohnmobil denken, das kostet vielleicht ursprünglich 60.000 Euro, dann wäre eine Erhöhung von 10% wären ja weitere 6.000 Euro. Das ist natürlich eine stolze Summe.
Bei einer Preiserhöhung, die eine zumutbare Grenze überschreitet, hat der Kunde die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzutreten. Auch angezahltes Geld gibt es bei der Rückabwicklung eines Vertrages zurück. In Zweifelsfällen ist es immer ratsam, von Juristen der Verbraucherzentralen prüfen zu lassen, ob eine Preisanpassungsklausel wirksam ist oder nicht. Das kann sich, so Julia Gerhards, auszahlen.
Und ja, im besten Fall, für den Verbraucher ist die Klausel unwirksam und ich kann tatsächlich auf der Durchführung des Vertrags, wie ursprünglich vereinbart, bestehen.
Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Der Ausblick auf den Corona-Herbst und der Streit um weitere Entschädigungen für Angehörige der Opfer des Olympia-Attentats vor 50 Jahren. Mehr dazu gleich bei Theo Gers in den Informationen am Mittag. Danke für Ihr Interesse an Umwelt und Verbraucher, sagt Susanne Kuhlmann.